Römer 12, 1 und 2. Wir machen ganz schnell das nächste Bild. Zack, zack, genau. Wer von euch kennt das Bild? Niemand? Du kennst das? Carmen kennt das. Also das da, nicht das. Das da. Ne? Das. Man sieht es jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Es steht hier unten Ecke Homo. Der Künstler ist der Domenico Fetti. Ist im 18. Jahrhundert ausgestellt worden in Düsseldorf. Wieso hänge ich das jetzt hier an die Wand? Warum mache ich das? Weil das Bild was extrem Starkes bewegt hat. Dieses Bild. Beziehungsweise das, was da unten steht, wo man nicht lesen kann, aber ich sage es euch gerade. Es gibt einen Mann, oder es hat damals einen Mann gegeben, der hat Kaiser Nikolaus Graf von Zinzendorf. Das war ein reicher Mann, logischerweise. Graf sagt es ja schon, oder? Der hat Ländereien gehabt. Er war jung, er war gleich ein bisschen splinig, er war gleich ein bisschen religiöser, überdreht. Und nachdem er seine Schule fertig gehabt hat, hat man gesagt, den schicken wir mal eine Weile aus dem Haus. Der soll einmal reisen gehen, ab nach Holland, mal den Kopf durchlüften, dass er mal seine fromme, pietistische Flause aus dem Kopf gehe, haben seine Erziehungsberechtigte gesagt, oder? Und dann ist er Richtung Holland abgedüst, in Düsseldorf hängen geblieben, hat gedacht, er geht mal in die Kunstgalerie, sieht das Bild, liest den Text da unten, wo ich euch dann gerade vorstelle, was da steht, und es hat sein Leben radikal verändert. Das ist das Bild von Jesus. Den leidenden Jesus, mit der Dornenkrone kann man jetzt nicht sehen, der leidet. Und unten drunter heißt da auf Lateinisch, das tat ich für dich, was tust du für mich? Sag's noch einmal. Ja, dieses Bild hat 1719 das Leben von Nikolaus Graf von Zinzendorf radikal verändert. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Wir schauen hier den Römerbrief an, ihr seid schon lange dran. Kapitel 1 bis 11 könnte man auch so zusammenfassen. Dort hat Jesus im Wesentlichen durch den Paulus gesagt, das habe ich für euch getan. Dass wir Kinder Gottes sein können, das hat Jesus uns geschenkt. Ja? Dass wir Frieden mit Gott haben. Dass wir wissen, wenn wir sterben, dass wir in die Ewigkeit gehen und Familienmitglieder sind von Gott, weil er nennt uns seine Kinder. Das hat Jesus gemacht. Das hast du nicht gemacht. Das hat er gemacht. Dass unsere Schuld vergeht, dass nichts mehr zwischen uns und Gott steht, hat Jesus gemacht am Kreuz. Durch seine Auferstehung hat er den Tod besiegt. Er hat uns alles geschenkt. Dass wir dazugehören, obwohl er eigentlich ein anderes Volk ausgesucht hat, mit dem er Geschichte hat machen wollen, Israel. Dass wir dazugehören, das hat er gemacht. Da können wir nichts dafür. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Der Rest vom Römerbrief, könnte man sagen, geht um das. Was tust du für mich? Wie reagiert dein Leben auf das Geschenk, das du gekriegt hast? Beim Zinzendorf hat sein Leben radikale Wende genommen, als er das hier gelesen hat und als er das angesprochen hat und er gemerkt hat, Jesus hat mir alles geschenkt, aber ich habe nichts bis jetzt für ihn gemacht. Mein Leben ist einfach so weitergegangen. Er war einfach ein Deko und so quasi meine Lebensversicherung über den Tod aus. Aber ansonsten ist mir das irgendwo links und rechts vorbeigezischt. Und auf einmal, als er das liest und das Bild sieht, merkt er, ich habe eine Verantwortung und ich will die wahrnehmen. Nikolaus Graf von Zinzendorf hat dann in seiner Ländereihe hat er einen Haufen Flüchtlinge aufgenommen, damals fromme Flüchtlinge, die aus dem Ostauer fliehen müssen. Alles fromme Leute, alles gläubige Leute, die man verfolgt hat. Er hat eine fromme Siedlung aufgebaut, die heißt Herrenhut, gibt's bis heute. In Herrenhut ist der Heilige Geist präsent gewesen, wie sonst nie in der ganzen Gegend. Die haben damals Pfingsten gehabt, das kannst du dir nicht vorstellen, sind Leben verändert worden. In Herrenhut sind die ersten Missionare wieder ausgesandt worden, nach Hunderten von Jahren. Weil man gelesen hat, dass das dazugehört. Und dann hat man die ausgesandt und die ersten sind gestorben, relativ zackig, nachdem sie dort waren, wo sie aber herren wollen. Das hat sie aber nicht abgehalten. Sie haben weitergemacht, weil sie gemerkt haben, das gehört dazu. Nikolaus Graf von Zinzendorf hat das alles initiiert. Wegen dem Bild und wegen dem Satz. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Mal eine Frage schnell. Wenn du mal in die Ewigkeit einmarschierst, weißt du so richtig, da innen marschierst,
durch die offene Tür. Weiß nicht, ob der Petrus dort steht und sagt, grüezi wohl. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sind ja alle möglichen Legenden, die du rumgehst, wo du in der Bibel nichts davon findest, oder? Wie auch immer, wenn du in den Himmel einmarschierst, was bringst du mit? Was bringst du mit? Frage. Die Diplom interessiert keiner. Den Schweizer Pass, absolut nicht wichtig. Dieses Bankkonto, das hat goldene Straße, die kratzt das nicht. Das, den Einfluss, den du hier gehabt hast, das Netzwerk, das du aufgebaut hast, interessiert keiner. Dort sind andere Sachen bedeutsam, die dann gehighlightet werden und auch gefeiert werden, Leute. Wirklich wahr. Und über das redet der Paulus im Römerbrief ab Kapitel 12. Ich nehme das jetzt nicht alles vorweg, das kommt dann noch Stück für Stück. Ich rede mal über das Grundsätzliche, weil die ersten zwei Verse, die jetzt dann kommen, die sind grundsätzlich. Aber noch einmal das eine, hä? Merkt einmal das schon. Das tat ich für dich. Jesus hat alles gemacht. Was machst du für ihn? Und das meine ich jetzt nicht, erwartet Leistung von dir, sondern was ist deine Reaktion? Nimmst du einfach selbstsichtig zur Kenntnis, dass er dich erlöst hat und gesagt hat, es war unnötig, ja, merci vielmal, und ich habe noch 3, 4 andere Wünsche, Jesus, wo ich brauche. Kennst solche Leute? Dort ist Jesus der Gango. Gango machen, Gango du. Aber das ist ja nicht, er ist der Herr. Er ist unser Erlöser. Wegen ihm sind wir dabei. Das hatte ich für dich. Was tust du für mich? Römerbrief, Kapitel 12, 1 und 2. Elberfelder Übersetzung. Ich bringe euch mal so richtig mit dem möglichst wörtlichen Text in Verbindung und dann bringe ich noch was anderes. Jetzt muss ich echt aufpassen, weil ich habe meine Brille dort, wo ich jetzt gerade vorhin war, liegen lassen, habe sie echt vergessen. Jetzt habe ich eine, die nicht ganz so. Die war mal gut vor ein paar Jahren, jetzt nicht mehr. Also, hier kann ich es lesen. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Hast du begriffen, worum es hier geht? Wenn man so gerade liest, denkt man, was sagt er da? Das check ich jetzt auch nicht gerade ganz. Ich habe eine andere Übersetzung noch, neue Genfer Übersetzung, die macht es gleich ein bisschen besser. Also besser, verständlicher. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist, ja, Römer 1 bis 11, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Willen ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das versteht man schon besser, gell? Also ich habe so gedacht, wie ich es gelesen habe, ja, jetzt macht es mir Sinn in all dem drin. Jetzt habe ich das verstanden. Es gibt so ein paar Begriffe, wo man dort rausstreichen könnt. Das erste ist schon mal eine angemessene Antwort auf das, was er für uns gemacht hat. Dann was Zweites, wo hier kommt, ein lebendiges, heiliges Opfer darbringen. Dann was Weiteres, wo man sieht, ist der wahre Gottesdienst. Und dann wiederum was Weiteres ist das veränderte Denken, da Umdenken in all dem drin. Was mir aufgefallen ist, dass der Paulus da schreibt, gebt eure Leiber, rein wörtlich übersetzt heißt es, den Körper, Gott als das Opfer. Und ich würde mal ganz kurz schon mal eine Sache sagen. Dein Körper, das da hier, ist Gott nicht egal. Und was damit machst, auch nicht. Es ist bedeutsam, dass dein Körper ihm gehört. Und weißt du was? Er hat an dicke und dünne, schmale und lange und hässliche und schöne, er hat an allen Freude. Weil alle, in allen ist seine Grundidee drin, nämlich Menschen zu machen. In seinem Bild, die mit ihm zusammen sein können. Und es ist wichtig, wenn Gott dich gern hat, du davon kannst ausgehen, dann solltest du dich auch dringend gern haben. Das ist extrem wichtig. Wenn Gott dich gern hat, und das hätte er, und er hat deinen Körper gern, du vielleicht nicht, er schon, dann ist es extrem wichtig, dass du den Lern schon gern hast. Weißt du, der das letzte Wort hat über dich, das ist Gott, niemand sonst. Es ist auch nicht egal, was du mit deinem Körper im Verborgenen alles machst. Wo du denkst, schluckt keiner her und er gehört ja mir. Es ist nicht egal. Auch dort ist wichtig, er gehört Gott. Gib ihm als das Opfer. Lass ihn darüber her sehen, weil er das will, weil ihm das gehört. Was ist eigentlich ein richtiger, echter, cooler Gottesdienst? Das ist eine Frage, die ich stelle. Was ist ein echter, richtiger, cooler Gottesdienst? Wenn wir Worship Warriors haben da vorne, die tolle Musik spielen, je länger und je professioneller, desto besser. Ist das ein guter Gottesdienst, wenn einer das super predigt, wo man 5 Stunden zuhören könnte und nicht langweilig wird? Ist das toll? Ist das ein toller Gottesdienst? Wenn der Heilige Geist so richtig präsent ist? Ich stelle manchmal gemeine Fragen. Ich habe einen Gottesdienst gehabt, weiß ich noch, vor einigen Jahren. Und dann ist jemand auf mich zugekommen nach dem Gottesdienst und gesagt, wow, das war jetzt wirklich, der Heilige Geist war so präsent hier im Gottesdienst, hat die Person gesagt. Dann habe ich gefragt, woran hast du das gemerkt? Und letztendlich war dann nicht mehr viel übrig als nur Emotions. Es war einfach cool, weil die Musik so gut war und einfach mir so berührt war in all dem drin. Und ja, das ist auch schön. Aber das ist nicht wirklich Gottesdienst. Das kannst du auch noch mal Konzert haben. Wir waren in Bern gerade vor ein paar Tagen, haben wir Rammstein gehabt. Das ist vielleicht jetzt nicht gerade Worship-Band, oder? Über 40.000 Leute im Stade Suisse war voll. Die meisten waren mega happy. Ne, auf eine ganz andere Art. Das kann man ganz unterschiedlich haben. Das ist nicht zwingend ein wahrer Gottesdienst, wenn du hier emotional einer abrockst und es cool ist und du wirklich aufgebaut rausgehst. Was ist der wahre Gottesdienst? Der Paulus sagt das hier. Nämlich, dass wir ihm unser Leib, unseren Körper, alles, ich würde sagen, alles ihm zur Verfügung stellen. Das ist mal das Erste. Ich würde mal so sagen, Römer 1 bis 8 zeigt die Barmherzigkeit Gottes auf, ja? Was er uns alles geschenkt hat. Das steht ja auch hier, durch die Barmherzigkeit Gottes haben wir das alles. Wie gehen wir damit um? Er sagt hier erstens, gebt eure Leiber Gott als Opfer, denn sie und auch der Rest gehören jetzt ihm. Das ist die einzige logische Konsequenz. Wenn Jesus dich erlöst, gehörst du ihm. Du gehörst ihm. Nicht er gehört dir, du ihm. Und wenn du ihm gehörst und ich auch, dann geht es weniger darum, dass wir sagen können, Herr, ich hätte noch das und das brauche ich noch und das auch noch, sondern was willst du eigentlich, dass ich machen soll jetzt? Was hast du für Vorstellungen für mich? Wir kommen dann später noch drauf, wie man das konkret machen kann. Ja? Jetzt einmal, so weit einmal schon. Was hast du für Vorstellungen für mich? Jetzt mir die Frage an dich. Wer ist Jesus für dich? Zu sagen, mein Erlöser, preis den Herrn. Aber warum ist er das? Weil du den Himmel wasch? Weil du nicht in die Hölle wasch? Weil du Glück haben willst? Weil du Gebetserhörungen haben willst? Ist es wegen dem? Dann ist wahrscheinlich irgendwas schiefgelaufen. Down the road. So fängt es vielleicht manchmal an. Ich bin auch so fromm geworden, aber es hat nicht gehoben. Es hat nicht gehoben. Weil es geht um mehr, als dass Jesus uns erlöst. Jesus ist nicht unsere Ewigkeitsversicherung. Damit wir in den Himmel können, müssen wir ihm unser Leben geben. Ne? Und anschließend müssen wir christlich unser Leben führen. Das ist so eine Art Versicherungsprämie zahlen. Damit wir dann auch wirklich hineinkommen und wir nicht rausgekickt werden und so. Und dann letztendlich sehen, was mal heißt, ihre Ratenzahlung ist ausgeblieben, wir haben sie gestrichen, oder? Hey, ihr lacht jetzt, aber nicht wenige fromme leben genau so. Genau so. Für die ist Gott der Lebensretter, der Versicherungsbringer. Jesus ist der das alles geregelt hat und all das preist. Den Herrn, ich bin so froh. Luther hat mal gesagt, auf Christi Kreide zechen. Das kennen wir heute nicht mehr so. Früher hat man im Restaurant angeschrieben, indem man angeschrieben hat lassen, mit Kreide oder auf Tafel. Dann hat man gewusst, der muss noch so viel zahlen. Er hat 4 Bier gehabt und hat noch keine davon bezahlt. Da steht's. Ne? Auf Christi Kreidezechen heißt, ich trinke Bier, der zahlt. Das ist nicht die Idee. Sondern er wird uns der Biha in seinem Projekt, die Welt zu segnen und was Gutes daraus zu machen. Er wird uns der Biha. Der Paulus hat einmal gesagt, wir sind seine Mitarbeiter. Das ist echt so. Er wird mit dir und mit mir hier in der Schweiz und drumherum was bewegen. Aber dazu müssen wir ihm auch hören. Nicht nur er uns, wir ihm. Dass wir machen, was er sagt. Dass wir gehorsam sind und umsetzen, was er sagt. Und er sagt manchmal Sachen, die passen uns nicht. Ist mir auch so gegangen. Wirklich. Aber ich weiß noch, ich habe entschieden, das weiß ich noch ganz genau, als mir klar war, wer Jesus wirklich ist. Als mir klar war, dass das mit der Hölle und mit dem Himmel und so eine Sache ist, aber dass es viel was Größeres drumherum gibt, nämlich, dass Gott mich in seiner Familie haben will und mein Herr sie wird und mich brauchen wird. Ich weiß noch, da habe ich ihm gesagt, ich bitte darum her, bitte brauch mich. Mein Leben gehört dir. Mach aus meinem Leben, was du willst. Und das habe ich wochenlang gesagt. Als Student im ersten Jahr Theologie studiert, war ich immer wieder nachts vor meinem Bett gekniet. Wirklich, echt wahr, vor meinem Bett. Ist nichts Besseres eingefallen. Als der Herr zu knien und ihm zu sagen, Herr, mein Leben gehört dir, mach was draus. Aber ich habe keine Ahnung, was. Ich habe 0,0 Idee, was passieren könnte aus meinem Leben, aber eine Sache musst du wissen, mein Leben gehört dir und ich will gehorsam sein und machen, was du mir sagst. Manchmal verstehe ich es vielleicht noch nicht gerade, dann muss man es halt zweimal sagen oder dreimal, bis ich es check. Aber wenn ich es begriffen habe, dann mache ich das. Die Entscheidung habe ich gefällt, das habe ich nie bereut, das habe ich auch nie zurückgenommen. Das Zweite, wozu ich mich entschieden habe, weil das auch eng dazugehört, ganz eng. Jesus redet durch Menschen in unser Leben. Macht er immer. Und er hat Ordnungen gegeben. Wir werden das im Herbst mal miteinander anschauen. Wir haben ein Seminar organisiert, das heißt eingeordnet Leben lernen. Da reden wir über das. Oder ich und ihr hört zu und könnt Fragen stellen und so. Aber da würde ich das gerne mal darlegen. Eingeordnet Leben lernen. Gott hat Ordnungen gegeben. Und eine Sache, die auch dazugehört, ist, dass es Leidenschaft gibt, in der Church, in der Gemeinde, dass es Menschen gibt, Männer und Frauen, die hat Gott berufen als Hirte und die schauen nach uns. Nicht in dem Sinn, dass sie uns aufpäppeln und hätscheln und all das und unser Gang go sind, sondern dass sie uns dazu helfen, in unserer Beziehung zu Gott zu wachsen. Ich sage immer, als Pastor bin ich dann erfolgreich, wenn Leute in meinem Umfeld wachsen. Dann habe ich Erfolg gehabt. Wenn sie nur Stühle füllen, habe ich keinen Erfolg gehabt. Aber wenn sie wachsen, dann habe ich Erfolg gehabt. Eine zweite Entscheidung, die ich damals gefällt habe, war, ich will, dass Mini-Pastors, Mini-Pastoren, die in meiner Gemeinde damals Leiter sind, in mein Leben hineinreden können. Das wollte ich. Und ich glaube, dass Gott durch die redet. Nicht sie letztendlich der letzte Punkt sind, sondern Gott durch sie. Okay? Dann war mein Studium fast fertig. Und ich habe nicht gewusst, oder ich habe eigentlich gedacht, ich weiß schon, was danach kommt. Ich wäre in der Gemeinde, wäre ich dann Vollzeitler sei, wo ich schon dazugehört habe, weil ich habe schon so einen Haufen mitgeholfen zu leiden. Das war die logische Konsequenz, dass ich das wäre. Und dann bin ich zu einem von meinen Pastoren gegangen. Der Volker war einer damals, der war aber in Amerika mit seiner Familie für ein Jahr. Da habe ich nicht hergehen können, schnell und mit ihm reden. Also habe ich mit dem anderen geredet, der da war. Und habe ihn gefragt, du, mein Studium ist jetzt demnächst fertig und ich habe gedacht, oder, dass es eigentlich normal oder natürlich wäre, dass ich jetzt dann hier einsteige und so vollzeitig und so auch ein bisschen Lohn vielleicht noch kriege, oder? Dafür, und dann sagt er mir, nein, das sehe ich nicht. Das ist noch relativ frustrierend. Kann euch sagen, relativ frustrierend, echt wahr, weil ich habe keinen Plan B gehabt. Das habe ich in meinem Leben nie, kein Plan B. Ich glaube, dass Gott einen Plan B hat, wenn der A nicht geht. Davon bin ich überzeugt. Und ich war einfach davon ausgegangen, dass meine Church, da will ich dabei sein, und weil es war so cool dort. So eine lässige Gemeinde. Und der sagt mir, ich kann nicht. Dann frage ich ihn, was soll ich denn machen? Dann sagt er mir, das hat er mir wirklich so gesagt, geh nach Bern zum Kurt Kammermann im New Life, die brauchen immer Leute. Das hat er genau so gesagt. Genau so. Und ich bin nicht sicher, dass der Heilige Geist ihm das eingegeben hat dort. Sondern das war die naheliegende Lösung. Dann habe ich ihm gesagt, du, ja, ich kenne den Kurt Kammermann nicht, kannst du das Eifädle vielleicht? Und so. Er hat gesagt, mache ich. Hat er gemacht, habe das Gespräch gehabt, bin in Bern eingestiegen. das hätte ich mir nie ausgesucht. Weil ich war in der Gemeinde ein Jahr vorher, wir haben da eine Praktikum gemacht, eine Woche, und es war... Genau. Genau. Aber jetzt Achtung. Ich habe eine Entscheidung gefällt vorher. Ja? Ihr wisst noch was. Gott, ich mache alles, was du willst. Mein Leben gehört dir. Und ich wollte wirklich auf meine Leiter hören. Ich glaube, dass du durch die redest. Und jetzt hat er auf irgendeine Art geredet. Aber ganz anders, als ich mir das gehofft habe. Völlig schräg drin. Was hättest du gemacht? Also was ich gesehen habe, was manche wirklich machen, ist, dass man hersteht und sagt, das kann nicht sein. Also come on, hey, jetzt bin ich so lange hier und jetzt bla bla bla, all das Mögliche. Oder du kannst mit den Leuten anfangen reden und sagen, weißt du was, ich habe hierbleiben wollen, Vollzeitler werden, aber der sagt, der will mich nicht. Das machen viele. Und dann gibt es das schöne Klima, weißt du, in der Gemeinde dann, wo es dann gibt. Wieso will der denn nicht? Das ist doch so ein Toller und all das. Gott hat mir damals gesagt, wenn das machst, bist du erledigt. Nimm's von mir. Nimm's von mir. Was haben wir denn gemacht, als Leute uns gefragt haben, als wir dann als klar war, dass wir nach Bern gehen und viele kommen sind und gesagt haben, was, ihr geht nach Bern, das könnt ihr doch nicht machen, wir brauchen euch doch hier. Das war ein Steilpass, für Jammern. Oder? Ich hätte jetzt sagen können, ja stimmt, aber weißt, der hat nicht wollen. Und ich hätte sogar recht gehabt, aber was hätte ich angerichtet? Ich hätte Misstrauen geschürt zwischen den Leuten von der Gemeinde und ihren Leitern. Und das hasst Gott. Und darum soll das mir auch hassen. Weißt du, was ich gesagt habe? Und meine Frau auch, das Fernsehen, das ist dann meine Frau war an dieser Zeit gerade. Wir haben gesagt, wir haben das Gefühl, dass Gott uns in Bern wird. Weil wir haben es aus Gottes Hand genommen. Kannst du Sachen aus Gottes Hand nehmen, die vielleicht manchmal nicht gerade so passen? Wenn du ihm gesagt hast, er soll dein Leben brauchen und was draus machen? Oder geht es immer nur so, wie du denkst, müsst? Das ist eine offene Frage. Das erste halbe Jahr war in Bern schlimm. Es war schlimm. Wir haben oft nachts im Bett gekühlt, beide. Das waren sie da und ich da. Kühlt, Heimweg nach unserer Gemeinde in Basel. Unsere Gemeinde war die in Basel, die Gemeinde war dort, wo wir geschafft haben, in Bern. I'm sorry, aber es war so. Irgendwann einmal hat Gott auch das verändert. Und wir sind dort heimisch geworden und konnten dort einiges bewegen. Das ist der wahre Gottesdienst. Wenn Gott ins Leben gehört und er machen kann damit, was er will, und er zu dir reden kann. Und jetzt kommt das Problem, ja. Wir sind manchmal taub da hier, um zu hören, was Gott uns sagt. Das sind wir echt. Das sind wir wirklich häufig. Weil wir hören häufig nur das gern, was wir hören wollen. Und wenn es manchmal ein paar Sachen gibt, die wir nicht hören wollen, dann hören wir die einfach nicht. Nur das Problem ist, wenn Gott sie uns sagen will, haben wir echt das Problem. Weil er will uns das sagen. Was machen wir jetzt? Ich komme später noch darauf zurück, auf das. Ja, muss noch ein bisschen vorbereiten und liefern. Dann komme ich drauf. Was machen wir dann? Hey? Also, der wahre Gottesdienst ist, stell ihm dein Leben zur Verfügung. Unsere Weltanschauung und Gottes Schau für die Welt passen manchmal nicht zusammen. Darum müssen wir uns permanent mit Gottes Wertvorstellungen angleichen. Darum lese ich Bibel. Ich lese nicht Bibel, weil ich denke, Gott freut sich im Himmel und denkt, oh, so gut, er liest wieder Bibel. Ah, ist ein toller Typ. Nein. Quatsch, weil über Jahrhunderte aber die Leute keine Bibel hatten. Die waren arm dran. Gott hat sie trotzdem gern gehabt. Ich lese Bibel, weil ich wissen will, was Gott wichtig ist. Alles im Neuen Testament. Dort findest du es. Was ist Gott wichtig? Was will er und was will er nicht? Was hasst er, was liebt er? Beides steht in der Bibel drin. Und ich wollte mich an dem orientieren, was er liebt. Und das meiden, was er hasst. Weil ich sein Kind bin. Weil ich zu einer Family gehöre. Das ist normal. Ich lese Bibel, weil ich das wissen will. Ich lese nicht Bücher über Bibel. Manchmal auch, aber mehrheitlich Bibel. Das rote ich da auch. Echt wahr. Und lese wie das Buch. Und nicht anhand von der Losungen vom Zinzendorf. Das hat der von uns mit der Losung und so, das kommt vom Zinzendorf. Die haben das damals prophetisch gemacht. Leider ist das vielleicht manchmal nicht mehr ganz so, oder? Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Lies Bibel wie ein Buch. Okay? Unsere Welt tickt manchmal anders wie Gottes Reich. Wirklich anders. Ich bringe euch ein Beispiel. Gott sagt, alles was du hast, ist ein Segen von mir. Und ich bitte darum, ich lade ein, dass du weitergibst, was du empfangen hast. Ich lade ein, dass du weitergibst, was du empfangen hast. Deine Gabe, deine Zeit, dein Herz, dein Engagement, aber auch dein Geld, dass du weitergibst. Und Gott gibt uns so eine Startmöglichkeit. Altes Testament fängt es an. Manche Frauen sagen, im Neuen Testament gilt es nicht mehr. Ja, komm an, wir machen mal ein Studium, da finden wir was anderes raus. Da gilt noch viel mehr. Ne? Das heißt, dort, wer dich geistlich ernährt hat, hat Anteil an allem, was du hast. An allem! So weit wollen wir ja gar nicht hier gehen. Ja, fangen wir mal bei 10% an, oder? Ne? Fangen wir mal bei 10% an. Das ist das, Gott lädt uns ein, dass wir ihm das geben. Jetzt kannst du sagen, kannst du einen Geldschein aus der Hose nehmen, sagen, Gott, da hast du 100 Franken, nimm sie! Fällt wieder runter, oder? Das heißt, kannst du sagen, er will es ja gar nicht. Ne? Er will es ja gar nicht. Ja? Nein, er hat es so geregelt im Alten Testament schon, dass die am Tempel dienen, die haben das gekriegt. Priester und Leviten und all das. Im Neuen Testament, die am Tempel dienen, das sind die, die in der Church leiten. Das Church, gemeint, das hier, das ist das, der Ort, wo ich daheim bin und dort geht auch der Zehnte her. Das ist ganz normal. Gott sagt, du kannst mich prüfen da drin. Du kannst mich prüfen, ob ich wirklich treu bin und es ist ja. Und ich weiß, ich war Gemeindeleiter in der Gemeinde im New Life in Bern und ich habe kein Zehnte gegeben. Absolut, weil ich gesagt habe, Gott, ich habe einen kleinen Lohn. Der ist wirklich, der war Diakon, sie haben diakonischer Lohn, haben wir es ihn genannt. Das ist ein ganz schönes Wort für Hungerlohn. Diakonischer Lohn. Ne? Und da habe ich gedacht, da kann ich kein Zehnte geben, Mann, weil da bleibt ja nichts übrig unterm Strich. Und immerhin habe ich mir das ganze Leben gegeben. Alles. Das machen viele nicht. Irgendwann einmal hat Gott zu mir geredet, ich habe es verstanden und ich habe es gemerkt, dass er auch vom Pastor, dass er den nicht ausnimmt aus der ganzen Geschichte, dass das dazugehört. Weil er will auch uns zeigen, dass er ein guter Versorger ist. Aber er will auch von uns, dass wir ihm vertrauen. Aktiv. Weißt, du kannst lange im Stuhl sitzen und sagen, Gott, ich vertraue dir. Meine Nerven. Wo endet sich da was? Es macht erst dann Sinn, wenn du auf Vertrauen hin gehorsam was machst. Dann vertraust du. Vorher hältst du nur Sachen für wahr. Das machen viele. Alles klar? Also, ich habe dann mit einem entschieden, okay, also gebe ich auch den Zehnten. Ich bin zu meiner Frau gesagt, Franzi, wir sollten auch den Zehnten geben. Gott hat es mir gesagt. Sie sagt, das weiß ich schon lange. Ich habe dann gesagt, kannst du Zahlungen machen? Ich schaffe das nicht. Ohne Witz, so war das. Dann haben wir das gemacht. Wisst ihr, was passiert ist? Wir haben mehr gehabt. Wir haben immer mehr gehabt. Immer mehr. Immer mehr. Ich sage jetzt nicht, gib den Zehnten, dass du immer mehr hast. Das ist nicht die Idee. Das geht grundlegend schief. Aber Gott lädt dich ein. Sei Teil von meiner Unternehmung. Dein Leben gehört mir, dein Leib gehört mir, alles. Auch das, was am Leib dran ist oder Geldbeutel dran hängt, der gehört auch mir. Weil ich habe alles gegeben für dich, alles, mein Sohn hat alles gegeben. Das tat ich für dich, was tust du für mich, oder? Und du wirst es nicht bereuen. Echt nicht. Ich sage es nicht, ich rede über das jetzt nicht, weil der Markt mir gesagt hat, wir sollten mehr Geld haben hier. Das hat er nicht. Wir reden bei uns in der Gemeinde nie über Geld, aber wir leben es. Wir leben es. Und wir haben es. Weil Gott weiß, was seine Kinder brauchen. Meinst du, der klammert dich aus? Aber es braucht halt ne, den Schritt, ne, dass den wahren Gottesdienst, den braucht es halt. Und der wahre Gottesdienst ist nicht mit Lieder singen, das kann jeder. Also mehr oder weniger gut. Aber das kann jeder. Ne? Aber Gott vertrauen und Schritte folgen lassen, das kann nicht jeder. Wie gesagt, Gottes Reich tickt anders als unseres. Und in unserem Reich hier in der Welt heißt es, wenn du 10% gibst, hast du nur noch 90, es fehlen dir 10. Du bist ein armer Sieg. So was doof ist. Wisst ihr, manchmal, wenn ich meinen Sport betreibe, das sind alles reiche Typen, die dort sind. Fast alle. Nein, alle. Mehr oder weniger. Und dann fragen sie mich, was ich denn mache. Und dann sage ich, ich bin Pastor. Dann muss ich ihnen erst erklären, dass ich Freikirchenpastor bin und nicht von der Landeskirche. Dann haben sie keine Ahnung, was das ist. Wirklich nicht. Dann erkläre ich ihnen das. Dann fragen sie, wie groß ist denn die Gemeinde? Dann sage ich, ah, mit Kindern zusammen vielleicht zwischen 60 und 70. Dann schauen sie mir an und sagen, wer zahlt denn deinen Lohn? Dann sage ich, meine Gemeinde. Ja, kriegt ihr Kirchensteuer? Nö. 0,0. Wir kriegen keine Kirchensteuer. Wo habt ihr das Geld her? Es gibt Leute. Was? Sind die verrückt? Oder hast du einen Hungerlohn? Sage ich, nein, einen guten Lohn. Das kriegen die auf drei Jahre. Dass das geht. Aber das geht. Und wie es geht? Weil Gott schaut. Und was unsere Leute können, was sie wirklich können, ich bin stolz auf sie. Sie sind Gott dort wirklich, sie vertrauen ihm. Sie vertrauen ihm und sie machen das. Und es macht uns wiederum fähig, dass wir echt andere segnen können. Ganz viel. Das wäre jetzt ein anderes Thema. Wie gesagt, sage ich Gott, es tickt anders als die Welt. Die Welt sagt, 90% hast du noch, der Rest ist weg. Sage ich Gott, es sagt, Gott schaut, dass da mehr ist als 100. Auf seine Art. Ja? Und deswegen müssen wir dort unser Denken ändern. Wir müssen es am Denken am Wesen vom Reich Gottes anpassen, dass man mit dem leben, wie Gott Sachen macht. Ja, wenn man verletzt wäre, dass man nicht Rache übe, sondern dass man segne, das ist aber Scheiße. Weil wer recht mit denn? Das muss ich doch haben, oder? Immerhin hat's mir weh, du, was die mir gemacht haben. Ich habe immer gedacht, Gott recht mit denn. Bis ich gemerkt habe, naja, recht mir zum Teil nicht, weil das zum Teil auch seine Geschwister, seine Kinder sind, die mich verletzt haben. Und er kickt sie in den Kindern nicht nach, wegen mir. Dann habe ich gedacht, da war ich noch mehr frustriert und gedacht, ja, Mist! Die machen mir weh, ich muss vergehen und dann gibt es nicht einmal Rache. Bis ich irgendwann einmal realisiert habe, dass für meine Haltung, die ich einnehme, ich im Himmel einen Pokal kriege oder was auch immer. Das wird nicht vergessen. Wirklich nicht. Und das ist keine Vertröstung, weil dort geht das wahre Leben los. Es wird nicht vergessen im Himmel. Und deswegen kann ich lockerer heute es wegstecken, wenn mich Leute verletzen und brauche keine Rache, weil ich weiß, dafür wäre ich geht. Hast du das auch schon mal überlegt? Wir brauchen keine Rache. Wir kriegen Ehre. Das ist viel mehr wert. Aber so tickt die Welt nicht. Das müssen wir lernen. Und da gibt es Hilfe. Gott hat uns halt Hilfe zur Seite gestellt. Und auf das würde ich jetzt noch gerne zu reden kommen über den wahren Gottesdienst. Mach was aus deinem Leben mit Gott. Ja, das ist mal das Erste, mach was. Das Erste ist, stell ihm dein Leben zur Verfügung. Mach es wie ich. Du musst nicht fürs Bett herknien, aber sag ihm, wenn du es willst. Wenn dir das anspricht, was ich jetzt sage. Wenn dein Leben mit Gott echt was bewegen soll, dann musst du ihn einladen und ihm sagen, mein Leben gehört dir. Mach mit dem, was du willst. Du kannst nicht sagen, ich habe mich damals vor dem Altar oder wo er immer bekehrt, da hast du gesagt, Jesus, vergib meine Sünden. Das hat er gemacht. Ich gehöre dir, hast du auch gesagt. Hast aber nicht gewusst, dass das alles noch mehr beinhaltet. Jetzt hast du es vielleicht langsam auf der Reihe. Und jetzt ist wichtig, dass du ihm sagst, Herr, weil er will es hören. Er will es echt hören von uns. Herr, mein Leben gehört dir. Ich stelle das Ganze zur Verfügung, mach mit, was du willst. Und das wird er machen. Sag ihm das und lebe dann auch so. Das Zweite ist, frage dich, wie kann ich durch meinen Lifestyle Gott Freude machen? Was macht ihn wirklich happy? Die Art und Weise, wie ich lebe. Nicht, was die Frommen sagen, was man als Frommer soll. Das meine ich nicht. Sondern, was ist Gott wichtig? Es gibt Texte in der Bibel, die sagen das. Witwen besuchen in ihrer Not. Weise versorgen. Gutes tun den Leuten. Ihren Lohn geben, wenn sie ihn verdient haben. Weißt, das hat richtig handfeste Lebenssachen. Das macht Gott Freude. Er hat gesagt, mich kotzt euer Opfer an, hat der Israeliter gesagt. Euer Lämmer und alles, was er brutzelt da. Das habe ich nicht gern, weil ihr lebt anders. Aber ich wollte, dass ihr so lebt, wie es mir wichtig ist. Das macht mir Freude. Jetzt habe ich noch ein paar hilfreiche Tipps zum Schluss. Ich weiß nicht, nee, halt noch eins. Habe ich noch. Lebe nach den Wertvorstellungen des Reiches Gottes. Ja, da habe ich schon ein bisschen drüber geredet. Ne? Jetzt kommen zu den praktischen Tipps, hilfreiche Tipps. Gehen wir dem Ganzen gleich ein bisschen Hand und Fuß noch mehr. Wie ist das mit dem wahren Gottesdienst? Wie geht es darum? Wie kann ich Gott hören? Was kann ich machen? Das Erste ist, berate dich mit deinen Pastoren, dafür sind diese da. Mach das. Gott hat die dahergestellt, damit sie dir helfen können. Nicht, weil sie so klug und so brainy sind, sondern weil Gott sie brauchen wird. Es hilft, es schadet nichts, wenn man es ist, oder? Es schadet nichts. Aber wie gesagt, als ich damals mit meinem Pastor geredet habe, hat er mir Sachen gesagt, die habe ich nicht hören wollen. Aber Gott hat sie gebraucht, um mich nach Bern zu führen. Und ohne mich nach Bern zu führen, bin ich mir nicht sicher, ob der Marc hier wäre. Da bin ich mir nicht sicher. Weil als ich Marc kennengelernt habe, war er ein interessanter Mensch. Und keiner hat groß was mit ihm zu tun haben wollen. Er hat auch ein paar Sachen gehabt, sagen wir mal so, wo es ihm nicht leicht gemacht hat. Gott hat mir sein Herz gezeigt. Und ich bin in ihn investiert. Ich bin zum Jugendleiter gemacht damals, wo keiner eigentlich gedacht hat, dass das eine gute Idee war. Aber Gott hat ihn wachsen lassen, Stück für Stück. Und ich denke, das ist auch eine von den Nebenwirkungen von unserem Gehorsam nach Bern zu gehen. Bedenkt das mal, was das für Nebenwirkungen hat. Aber als der mir das gesagt hat, auf dem Tüllinger Hügel bei Basel, ich bin nicht auf die Knie gegangen und habe gesagt, preis den Herrn, danke für das Wort von Gott. Nee, echt nicht. Mir ist erst mal eine Welt zusammengefallen. Ich habe echt Frust gehabt. Ich habe trauert. Ich habe nicht gewusst, was jetzt kommt. Aber es ist was Richtiges gekommen, down the road. Und deswegen mache ich den Mut. Weißt du, es gibt so eine Haufen Leute, die fragen sich ihr Leben lang, was Gottes Wille für ihr Leben ist. Ein Leben lang fragen sie das. Und ich würde sagen, lass doch einmal deine Pastoren das Leben reinreden und dir sagen, was du kannst. Gott redet durch die. Echt wahr? Auch wenn sie selfish sind mit ihrem Reden, reden sie trotzdem zu uns, weil wir ja wollen, dass Gott durch sie zu uns redet. Merkst du das? Hast du gecheckt, worum es geht? Ich sage nicht, dass ihr müsst 5 Meter über der Wolke schwebende Heilige sein, permanent, oder? Weil du ja kommst und wissen willst, was Gott zu dir zu sagen hat. Hast du mich verstanden? Aber er wird die brauchen, in ihrer schwächsten Phase vielleicht sogar, wird er ihnen einen Gedanken geben, den du vielleicht gerade brauchst. Wo du aber nicht denkst, dass du ihn jetzt gerade brauchst. Aber er kann das so. Das Zweite ist, umgebe dich mit heiligen Menschen. Was sind Heilige? Nicht solche, wo weißt du, oder es gibt so, weißt du, wenn Leute zum Teil fromm wären, haben sie so einen verklärten Blick drauf. So. Bei der anderen Person habe ich das auch gefunden. War schon mal im Goetheanum in Basel, also nicht in Basel, in Dornach. Goetheanum, Dornach. Das ist ein anderer philosophische Headquarter. Da ist eine andere Welt. Die sind auch, die schweben auch. So, das meine ich nicht damit. Heilige Menschen sind Menschen, die ihr Leben Gott gegeben haben und so leben, wie er es will. Das sind heilige Menschen. Umgib dich mit solchen. Hab solche Leute um dich herum, die beeinflussen dürfen, mit denen du abhängst, mit denen du zusammen Sachen machst, weil das wird dir gut tun, das wird dir aufbauen. Und dann habe ich natürlich klar eine Konsequenz, nämlich meide negative, destruktive Personen und umgib dich nicht mit Leidensgenossen. Meide negative, destruktive Personen, ja? Menschen, die immer nur das Negative sehen, Leute, die immer nur über andere schlecht reden. Was willst du mit denen zusammen sein? Und wenn so jemand bist, dann solltest du dich dringend ändern. Weil da wirst du Probleme kriegen. Über andere Leute schlecht reden, ist nicht Teil vom Reich Gottes. Einfach nicht. Und deswegen sollte man selber solche Leute nicht ziehen. Und wenn man mit solchen rumhängt, dringend unseren Rumhängkreis ändern. Ganz dringend. Was ich auch nicht empfehle, ist, mit Leidensgenossen zusammen rumzuhängen. Weißt du, Leute, die das Gleiche erlebt haben wie du. Leute, die an der gleichen Scheiße hocken wie du. Sorry. Warum? Da tut man Wunden legen. Und das ist so eine Monokultur. Und eine Monokultur, wenn da der Krankheit reinkommt, putzt es gerade alles. Aus der Landwirtschaft kennt man das. Und wenn du nur mit Leidensgenossen zusammenhängst, so eine Selbsthilfegruppe, also wird es positiv genannt zum Teil, ziehst du tendenziell aber. Und das hilft nicht. Und wenn du es machst, ändere das. Und such Leute, die heilig sind, die aufbauen, die nach oben ziehen. Das habe ich noch. Lass dich nicht von der Herde trennen. Das ist vielleicht noch was weiteres. Lass dich nicht von der Herde trennen. Das kennt ihr vielleicht auch in irgendwelchen Wildlife-Filmen und so. Weißt du, aus Afrika, wo der Löwe und so um die Herde rumschleicht, also Gazelle oder Zebras oder irgendwas. Und was machen die? Die können nämlich nie so eine Herde angreifen und dort einfach mal reingehen und eins packen und rausziehen, weil dann kriegen sie aufs Dach von der Herde. Habe ich ja schon gesehen. Das geht dann ziemlich heftig zu und her. Da hat der Löwe nicht Oberhand. Was machen die? Die treiben die Herde vor sich her, bis die Schwachen nicht mehr richtig mitkommen. Und wenn die getrennt sind von der Herde, dann greifen sie zu. Der Teufel macht das so. Er trennt auch die Frommen von ihrer Herde. Und er redet ihnen ein und sagt, das hast du nicht nötig. Du kannst auch selbstständig mit Gott gut unterwegs sein. Ja genau, so gut. So prima. Aber du wirst von der Herde trennt. Du kriegst keine Korrektur mehr, die brauchen wir manchmal. Du wirst nicht befruchtet auf Gebiete, wo du nicht denkst, dass man dort befruchtet werden könnte. Weil nur noch die Sachen suchst, wo du gern hast. Aber nicht alles, wo du gern hast, ist auch gut für dich. Darum brauchen wir die Herde. Gott hat es mit der Herde gedacht. Wir sind Herdentiere, Schafe. er hat von seinen Schöfli geredet, immer wieder. Ja, und er hat gesagt, er sei der Hirte. Und die sind einfach zusammen unterwegs. Ihr habt noch nie ein Schaf allein unterwegs gesehen. Und wenn, dann nicht lang. Okay? Die sind immer zusammen. Und es hat immer Hirte dabei und Hunde, die schauen, dass das klappt. Lass dich nicht von der Herde trennen. Ich sage das jetzt, dass du das merkst. Weil das wird geschehen, dass der Feind es versuchen wird. Und dann musst du wissen, dass das nicht sinnvoll ist und nicht gut. Du wirst vielleicht verletzt wäre hier drin. Vielleicht wären Leute Sachen mit dir machen, wo du anders erhofft hast. Vielleicht darfst du nicht, dass du, wo du denkst, dass du könntest und würdest und endlich einmal so doch der Mark sehen, dass du das auch kannst. Oder man sagt zum falschen Moment das Falsche. Das kann vorkommen. Und dann wird man verletzt. Dann fühlt man sich auf die Seite gestellt, was auch immer. Und dann kommt einer und sagt, warum bist du eigentlich noch da? Und dann weißt du, dann geht das alles los da. Kennst du alles wahrscheinlich, ne? Ich bin ein Armer und all das. Und keiner sieht es und keiner merkt es. Und dann bist du irgendwann einmal weg. Am ersten Moment denkst du, so, jetzt bin ich weg. Und dann bist du weg. Und das heißt nicht gerade, dass übermorgen dann gerade ein Löwe auf dich springt. Aber ohne Herde hast du nichts drumherum. Und das wirkt sich aus. Letztes. Sei bereit zu helfen und dich von deinen Leiterinnen und Leitern einladen zu lassen. Sei bereit zu helfen. Als ich in der Gemeinde begonnen habe, der Bizi in Basel, ich war Theologiestudent, ich habe gedacht, ich bin jetzt wer. Die haben das nicht gesehen. Keiner von denen hat gedacht, ich sei wer. Das habe ich noch gemein gefunden. Dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt, wenn sie mir schon eine Predige lassen, wo ich doch könnte. Oder sonst irgendwas. Habe ich gedacht, stelle halt Stühle auf und wieder ab. Das kann ich. Da drängt sich keiner her. Kann ich machen. Habe ich ein paar Jahre lang, zwei Jahre lang gemacht. Dann habe ich einen Büchertisch angefangen, weil ich gedacht habe, das ist vielleicht auch eine gute Sache, das ein oder andere Buch hilft den Leuten und so. Habe ich das gemacht. Einfach das, was es gebraucht hat und wo man Hilfe gebraucht hat, das habe ich gemacht. Und habe gut auf mein Herz aufgepasst, dass dort nicht einer reinschleichen kann und mir sagen, Schau, wie sie dich nicht wahrnehmen. Warum bist du überhaupt da? Kommt nicht vom Himmel. Nie. Am Paradies schon nicht, an dem Baum da. Nee. Deswegen nicht zulassen sowas. Und dann ist eins zum anderen gekommen. Einfach so. Und heute bin ich da. Deswegen sei bereit zu helfen und dich von Leitern. Sei bereit zu helfen, ist das eine. Wo man Hilfe braucht, setzt dich ein. Schau, wo man Hilfe braucht, setzt dich ein. Und schau nicht drauf, ob es alle sehen. Wieso? Du willst ja helfen. Keine Show machen. Helfen. Und geholfen hat man dann, wenn geholfen worden ist. Dann hat man geholfen. Nicht, wenn alle sagen, so gut gemacht. Das ist nicht das Ziel. Eben das mit den Leiterinnen und Leitern. Leute hat, Gott hat ja auch Leute an die Seite gestellt. Hier in der Gemeinde macht man das so, das weiß ich, dass da Leute für andere Leute da sind. Und lass ihn das Leben reden. Folg sie im Rat. Und mach, was sie sagen. Kann ich dir was sagen? Kann ich dir was sagen, was Geheimes? Öffentlich kann ich das jetzt sagen. Je mehr deine Leute wissen, dass du machst, was du ihnen sagst, desto mehr wäre die Batte, dass sie das Richtige sagen. Okay? Wenn die wissen, dass wenn du zu ihnen kommst und um Rat fragst und sie dir was sagen und du es dann machst, einfach machst, weil du es aus Gottes Hand nimmst, dann wäre die Gott suchen, das kann ich dir sagen. Und weißt du, was ich auch erlebt habe? Ich bin jetzt 30 Jahre, mache ich das jetzt. Mir zeigt Gott immer wieder mehr für Leute, die nehmen, was ich jetzt gegeben habe. Und für solche, die nur zum Diskutieren kommen und eigentlich nichts nehmen wollen, habe ich blanker Bildschirm. Nicht. Wieso auch? Für was? Für den Mülleimer? Betrachte mal aus dieser Optik. Wenn deine Leute wissen, dass du machst, was du ihnen sagst oder was du ihnen redest, dann wäre die gut aufpassen, was sie dir sagen. Gut. Es wird ihre Beziehung zu Gott stärken und deine auch. Und deswegen etablier doch das gleich ein bisschen. Ich habe jetzt wahrscheinlich schon wieder überzogen, nehme ich mal an. Aber es war nötig. Jetzt bin ich fertig. Römer 1 und 2. Wahrer Gottesdienst hat mit unserem Leben zu tun. Und ich wünsche mir ganz fest für euch alle, für alle von euch, dass ihr super geniale Gottesdienste lebt, der Rest von eurem Leben. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und das wäre der Reitnauer und allen drumherum, das wird ihnen massiv gut tun, wenn ihr so Gottesdienst feiert. Fertig, Amen, aus.